Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Hockey Buddies sind wieder da. Ich bin Christoph Fetzer und hier ist Tom Kanzog. Servus.
Servus. Good evening, Mr. Fetzer.
Servus. Die Hockey Buddies. 2 Wochen ist ungefähr her, glaube ich, seit der letzten Show. Ja, und das lang. War ja ungefähr der Rhythmus, den wir uns vorgestellt haben.
Ja. 2 Wochen und dazwischen ein Sonnenbrand, weil du in L.A. warst.
Ja.
Mehr oder weniger.
Genau, voll dabei im Monster Game.
Ja.
Ja, war schön in Hollywood.
War schön?
Ja, super.
Wie viele Stars hast du getroffen?
Eigentlich alle. Ovi, Crosby, Connor, Drew, Jeff, leider Austin natürlich.
Jetzt Austin?
Ja, Austin war auch da.
Hat er gelächelt oder hat er auch wieder so ernst geguckt?
Schaut immer ernst, der ist immer fokussiert, immer konzentriert.
Immer fokussiert.
Ja, der weiß schon ab der ersten Saison, um was es geht. Wir haben echt gutes Feedback bekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Also es waren viele Rückmeldungen und anscheinend war das so, was wir letztes Mal gemacht haben, hat so den Nerv getroffen. Ein paar haben gesagt, ein bisschen mehr NHL könnt ihr ruhig machen. Machen wir natürlich gerne. Also wir sprechen natürlich nicht nur über die DEL, sondern auch über die NHL, so ein bisschen Advanced Stats weiterhin. Und heute machen wir hinten raus auch noch eine Hockey-Trivia, wo auch die Hörer mitraten können. Also es gibt immer so kurz Zeit dann auch für euch mitzuraten und wir stellen uns gegenseitig eine Trivia-Question. Ich habe eine mittelschwere und du hast wahrscheinlich eine dreckschwere und wahrscheinlich hast du wieder aus deinem Zahlen-Nerd-Kram eine rausgesucht.
Das ist was mit Zahlen auf jeden Fall.
Oh, okay. Ja, wir können von mir aus gerne anfangen. Also wir können den Puck gleich mal droppen und du kannst, aber was beschäftigt dich momentan?
Ich habe es auf Twitter ja vor ein paar Tagen schon mal geschrieben, als eines der Themen, die wir heute angehen. eine Frage, die mich eigentlich schon die ganze Saison beschäftigt. Also einige werden es ja wissen über die anderen Podcasts, die wir so machen oder wo ich auch schon mal zu Gast war oder wer mir auf Twitter folgt, wird es vielleicht auch schon mal gesehen haben, dass ich eigentlich... Und eigentlich ist jetzt mittlerweile ganz, ganz klein geschrieben, Fan der Vancouver Canucks bin. Einfach als ich angefangen habe, mich mit der NHL so intensiver zu beschäftigen, da waren die Canucks halt gerade gut. Beziehungsweise waren ein Team, was man sich sehr gerne angeschaut hat.
Das war das 1900? Wann? 1900?
Nee, so alt bin ich ja noch gar nicht. Nee, das war auf jeden Fall nach Pavel Bure. Nein, das war so die Zeit, so ich glaube 2 Saisons, bevor sie ins Stanley Cup Final gekommen sind, 2011. Mhm. Also so 2009, 2010, so die Saison müsste es gewesen sein, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Mit vor allem auch damals aber schon vor allem Sedins. Und
ja, genau. Ja. Also das war dann auch genau die Sache, die mich dann bei den Canucks so gehalten hat. So die Sedins in ihrer absoluten Top-Phase, wo sie sämtliche Mannschaften der NHL dominieren konnten bei 5 gegen 5 in Überzahl sowieso. Und dann einfach diese Zusammenstellung, die Stadt Vancouver ist einfach so eine Traumstadt, einfach so, was ich so zumindest online, wenn man so rumsurft, halt sieht.
Warst du mal? Nee, warst du nicht, oder? In Vancouver?
Ich war leider noch nie über einen großen Teich rüber.
Ah, okay. Sollten wir mal zusammen hin.
Jetsetter-Leben wie du.
Nee, ich war tatsächlich auch erst einmal in Kanada und da aber auch in Vancouver. Also so ein West-Kanada-Trip gestartet in Vancouver. Und also ich bin jetzt nicht so der Stadtmensch. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon besprochen. Mhm. Du als Berliner wirst dich da sicherlich auch sehr wohlfühlen. Also die Stadt ist schon cool, das stimmt schon, ja.
Ja. Ja, und dadurch dann halt Fan der Canucks geworden. Und ja, in den letzten Jahren, eigentlich seit 2011, seit dem Stanley Cup Finale, geht das halt mit den Canucks so bergab. Viel so schlimme Entscheidungen im Management einfach. Und auf dem Eis ist es halt auch nicht immer mehr so schön anzuschauen. Ich meine, also so die schlimmen Entscheidungen im Management braucht man nur auf die Torhüter-Position schauen, wenn man sich anschaut, was Corey Schneider in New Jersey abliefert und wozu Roberto Luongo immer noch im hohen Alter imstande ist in Florida, und beide Goalies waren halt 2011 das Tandem der Canucks und beide sind jetzt weg, und sie schlagen sich jetzt mit Ryan Miller und Jacob Markstrom da durch. So eine Sachen, die dann so nach und nach dazu führen, dass man dann anfängt, mit so einer Franchise zu zweifeln, gerade wenn man so
ja, entfernt dazu. Also bei den Eisbären zum Beispiel fällt es mir nicht so schwer, mit denen zu zweifeln, weil es halt, als Berliner ist man halt so nah dran, ne?
Ja. Das heißt, du willst die Beziehung vielleicht beenden?
Ja, genau.
Jetzt Beziehungsstatus ist es ist kompliziert.
Beziehungsstatus ist es kompliziert. Und jetzt kommt nämlich die Frage, die ich gestellt hatte und die ich dir jetzt stelle. Warum sollte ich denn jetzt, genau jetzt, nicht Toronto Maple Leafs Fan werden? Und weil du es gerade mit der Beziehung ansprichst, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Weil die Canucks sind so die langjährige Freundin, wo es vielleicht schon so alles insgesamt ein bisschen schwierig wird. Man schaut sie sich nicht mehr so gerne an. So. Und die Leafs sind so das junge Hüpferli, so das Aufregende. Und man stellt sich eine grandiose Zukunft vor. Und ja, jetzt hat die Frage an dich als Sympathisant der Maple Leafs: Warum sollte ich genau jetzt nicht Maple Leafs Fan werden?
Ja, also grundsätzlich, wenn du das mit der Beziehung schon ansprichst, dann kann ich dir sagen, auch was Neues wird irgendwann alt. insofern, wenn du mit dem, was du hast, zufrieden bist insgesamt, dann würde ich dir eher dazu raten, bei dem zu bleiben. Aber da sprechen wir jetzt nicht über Eishockey. Warum du nicht Fan der Maple Leafs werden solltest, kann ich dir eigentlich gar nicht sagen. Ich kann dir bloß sagen, du, also ich bin ja jetzt auch kein Fan der Toronto Maple Leafs. Es war vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen extremer, dass ich tatsächlich auch aufgestanden bin, regelmäßig mir die Spiele angeschaut habe oder in der Früh dann gleich Real Life. Und da mich auch so teilweise ein bisschen reingesteigert habe, wenn es nicht so gelaufen ist. Das war auch noch zu der Zeit, als sie gegen die Bruins diesen Vorsprung verspielt haben in den Playoffs und dann tatsächlich noch es geschafft haben, auszuscheiden.
Immer die Bruins.
Ja, genau, da weiß ich noch, da habe ich dann irgendwie nachts noch habe ich es laufen lassen und dann habe ich nachts noch irgendwie angefangen, gleichzeitig abzuspülen, weil ich mir gedacht habe, die Zeit nutze ich jetzt noch und da passiert eh nichts mehr und dann fällt das erste Tor und das zweite und das dritte und ich denke, verdammt, die verkacken das noch und die verkacken es tatsächlich noch. Grundsätzlich ist das, glaube ich, eine Franchise. Wenn du dich mit der einlässt, dann musst du dich darauf einstellen, dass du immer wieder enttäuscht wirst, zumindest in den letzten Jahren, wobei ich mittlerweile mir eigentlich denke, das könnte für die nächsten Jahre schon wirklich sehr, sehr gut aussehen. Wenn du jetzt gleich, also wenn es ganz schnell rund gehen soll und dann sind wir vielleicht wieder beim ersten Thema, dann würde ich jetzt mir nicht die Toronto Maple Leafs auswählen, weil ich glaube nicht, dass die jetzt richtig weit kommen werden in den Playoffs. Aber Playoffs sind ja durchaus möglich. Und ja, was da alles jetzt in den letzten Jahren passiert, das ist schon echt krass. Mit natürlich der Trainerposition mit Mike Babcock, da haben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Mann geholt, einen der besten Trainer der Liga. Und dann haben sie es halt jetzt tatsächlich auch mal geschafft, ja, mit bisschen Glück halt diesen Top-Pick zu bekommen mit Austin Matthews. In den letzten Jahren war es oft so, dass sie halt gerade so entweder in den Playoffs drin waren oder gerade so nicht in den Playoffs. Also eigentlich in der Position, in der du überhaupt nicht sein willst in der NHL. Entweder du willst in die Playoffs und willst weit kommen oder du willst halt schlecht sein und den hohen Draft-Pick bekommen. Jetzt haben sie den Austin Matthews und sie haben halt nicht nur Austin Matthews, sondern sie haben ja jetzt dreimal in dieser Saison schon den Rookie des Monats gehabt. Zum ersten Mal überhaupt in der NHL. Ja. Also jetzt aktuell war es also es war im Oktober war es Nylander, dann Matthews im Dezember und jetzt im Januar Marner. Jeweils mit ungefähr einem Punkt, teilweise Marner glaube ich jetzt sogar mit 15 in 13 Spielen oder so, also sogar über einen Punkt pro Spiel. Das in der ersten Saison als Rookie. Also das ist schon sehr beeindruckend. Die Defensive, also in der Offensive brauchen wir nicht reden, wenn das noch ein paar Jahre wächst, das ist überragend. Defensive, wenn sie Riley Zeit geben, Gardner Zeit geben, vielleicht auch noch da noch einen noch mit dazunehmen, einen sehr soliden, boah, dann haben die echt eine gute Mannschaft. Und du hast natürlich, wenn du Fan dieser Mannschaft bist oder wenn du sie sehr verfolgst, hast du halt natürlich alle Möglichkeiten. Du hast die Chance, mehrere Podcasts zu hören, du hast mehrere Blogs, was weiß ich, YouTuber, die halt drüber berichten. Also du hast jetzt kein Problem, irgendwie Zugang zu dieser Franchise zu bekommen und Informationen über die Franchise zu bekommen. Also du kannst sie auch sehr gut verfolgen. Und ja, es ist auf jeden Fall aufregend. Ja? Das ist auf jeden Fall. Ich würde dir nicht komplett abraten, aber ich würde dir insgesamt davon abraten, dein Wohl und Wehe von einem Erfolg eines Sportteams abhängig zu machen.
Ja, du hast es ja eigentlich schon so gut gesagt, dass sie jetzt so kurzfristig wahrscheinlich noch nicht so nach dem ganz großen Erfolg greifen werden. Aber ich hatte es auch schon mal getwittert. Ich hätte gern einen Sitzplatz im Bandwagon. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt schon aufzuspringen, jetzt schon so einen schönen Fensterplatz sich zu sichern und zu sagen, ach, dann, wenn es in ein, zwei Jahren, drei Jahren vielleicht, also ich meine, machen wir uns nichts vor mit dem Team, was sie sich da zusammenbauen und der ein oder andere Trade ist ja vielleicht auf dem Weg. Kevin Shattenkirk wird ja immer wieder mit ihnen in Verbindung gebracht. Dann sind sie wahrscheinlich so im nächsten 10 Jahren wahrscheinlich ein Team, was immer wieder um den Cup mitspielen wird. Und das ist halt schon eine tolle Aussicht. Zudem machen sie halt so viel richtig. Und es ist so viele Spieler in diesem Team und ist nicht mal Austin Matthews. Austin Matthews finde ich tatsächlich sogar fast schon langweilig. Also, aber auf eine gute Ebene. So, der ist so gut. In dem jungen Alter.
Genau, wenn du in dem Alter schon langweilig sein kannst, wenn du schon so souverän ist, das ist ja eigentlich der große Wahnsinn an der ganzen Geschichte.
Ja, der schießt Tore und der guckt halt, als wäre er gerade wachgerüttelt worden und eigentlich, also selbst also in seinem allerersten Spiel hat er 4 Tore gegen Ottawa geschossen und mit jedem Tor hat er sich weniger gefreut, wo ich wahrscheinlich bei meinem ersten Tor schon mir alles oberkörperfrei übers Eis rennen würde, wenn ich ein NHL-Tor schießen würde. Und er hat sich mit jedem Tor weniger gefreut, wahrscheinlich weil er es selber nicht glauben konnte. Aber momentan halt mein absoluter Lieblingsspieler, und ich habe es irgendwann vor ein paar Wochen schon mal irgendwo gesagt, ist Mitch Marner da. Ja. Wenn ich den spielen sehe, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ist der Typ, der eigentlich anders heißt es, also zu klein, zu dünn, aber der ist so stark am Puck, der hat so eine Übersicht. Ich habe es ja auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, der macht nicht den richtigen Spielzug, sondern er macht den besseren Spielzug, sondern er macht immer, der ist nochmal so eine Ebene weiter. Und das, also dem gucke ich so gerne zu. Und dazu halt die anderen Sachen, die du halt ansprichst. Klar, wenn sie in der Defensive ein bisschen noch nachholen, Goalie-Position ist jetzt auch nicht immer überragend, aber also insgesamt, das macht schon Spaß und da funktioniert halt einfach dieser Rebuild einfach perfekt, ne?
Ja, auf einmal, aber muss man echt sagen, auf einmal, die letzten Jahre war das immer nicht besonders gut. Nazem Kadri zum Beispiel ist ja auch ein hoher Pick gewesen, 7, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das war halt dann irgendwie nicht so der Nummer 1 Center, den sie gesucht haben. Also hat zwar die Rolle dann schon gespielt, aber ist es halt dann doch nicht. Dann die Geschichte, dass dann auf einmal Bozak in der ersten Reihe Center gespielt hat und mit Kessel unter anderem. Ja, und das mit Kessel hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Jetzt haben sie den abgegeben, von Neff abgegeben. Das, da haben wir, also ich da noch viele Podcaster, zum Beispiel Leafs Lunch ist einer, den ich gehört habe, heißt jetzt irgendwie anders, mit Brian Hayes, mit Jamie McLennan und mit Jeff O'Neill, also mit McLennan und O'Neill, ja zwei ehemalige NHLer. Und da haben sie schon immer gesagt, ja, der und der, die müssen, also haben sie halt immer gesagt, die müssen weg, ja, diese großen Verträge, die müssen irgendwie wegbringen. Und das haben sie dann tatsächlich auch geschafft. Also es ist ja auch erstens Coaching, natürlich Draft, aber auch dann, was die Trades anbelangt, das war schon auch wirklich gut. Denn diese Spieler von Neff und Kessel jetzt als die großen Namen helfen ja jetzt anderen Mannschaften. Also Kessel hat jetzt einen Stanley Cup gewonnen und hat da halt auch ein Team und auch eine Reihe gefunden, die funktioniert, ja, mit ihm. Das war halt bei den Leafs einfach nicht und vielleicht war es auch das falsche Umfeld für ihn bei den Leafs, weil halt, wenn mal was nicht so läuft, halt sofort dann wieder großes Geschrei ist. Und übrigens, in dem Leafs Bandwagon kriegst du aktuell, also weiß ich nicht, da kannst du auf dem Dach vielleicht rumsitzen, wenn du Glück hast. Und aber nicht nur erst ab dieser Saison, sondern das ist normalerweise, wenn die 4 oder 5 in Folge gewinnen, wenn die nicht auf dem Playoff-Platz sind, dann ist dieser Leafs-Bandwagon komplett voll. Aber er ist halt dann nach drei Niederlagen auch wieder komplett leer. Dann musst du wieder aufspringen. Aktuell hast du, glaube ich, gar keine Chance, dass du da reinkommst. Also da nicht mal ein Stehplatz. Und vielleicht irgendwie auf dem Dach oder irgendwie noch so, keine Ahnung, gerade noch so irgendwie drangehängt oder weiß ich nicht. Da musst du schon schnell laufen, dass du noch aufspringen kannst. Und hoffen, dass dich keiner runterschubst.
Aber es fühlt sich so gut an.
Ja, aber also warum, also ich denke mir halt auch, klar, man muss sich halt vielleicht, wenn man NHL schaut, auch so auf ein paar Teams einlassen und die mehr verfolgen, weil du kannst nicht jedes Spiel oder alle Condensed Games schauen und überall komplett top informiert sein, das funktioniert nicht. Aber ja, warum nimmst du nicht aus der Western Conference weiterhin die Vancouver Canucks und nimmst du aus der Eastern Conference, um die Conference dann auch zu verfolgen, einfach die Toronto Maple Leafs? Warum nicht? Also spricht jetzt für mich nichts dagegen. Also du hast dann wahrscheinlich tatsächlich, ja, the future is bright, würde ich schon sagen. Morgan Riley finde ich zum Beispiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist keiner von diesen 9 Jungs, die komplett jung sind, aber der hat mir schon vor 2, 3 Jahren wirklich gut gefallen, weil er ja schon auch da schon sehr abgeklärt gespielt hat und jetzt auch nicht dieser voll wilde Offensivverteidiger ist, sondern weil er ja schon auf beiden Seiten des Eises weiß, was er zu tun hat. Also das ist schon auch ein sehr guter Verteidiger.
Und sehr bissig.
Ja. Zu den Sedins nochmal, zu den Canucks, hat mir übrigens sehr gut gefallen, weil du über Luongo ja auch gesprochen hast. Tausendster Punkt von Henrik.
Sedin. Ausgerechnet gegen Florida war.
Genau. Und Pass von Daniel natürlich, logischerweise. Ja. Henrik macht das Tor, dann tausendster Punkt in der NHL und dann Bobby Lou, wer nochmal kurz rausgeht aus seinem Tor und dann so eine kleine Umarmung für einen Spieler, der gerade ein Tor gegen ihn geschossen hat. Und wir wissen ja auch, dass Roberto Luongo ein sehr unterhaltsamer Typ ist. Also ich weiß nicht, ob er seinen Twitter-Account selber betreibt, aber wenn, dann ist es schon legendär. Aber hat er nicht gesagt, hat er nicht zum wer ist gerade Backup-Goalie in Florida? Da hat er auf jeden Fall irgendwie dem getweetet, nachdem Austin Matthews die 4 Tore geschossen hat in seinem ersten Spiel. hat er ihm getweetet und hat gesagt, it's your job against the Maple Leafs oder irgendwie so was in die Richtung. Und da stehst du zwischen den Pfosten, da habe ich keinen Bock drauf. Was natürlich dann in dem Moment einfach auch wieder ein witziger Tweet war. Also mach's. Warum mich oder verfolgt die Mannschaft?
Also das mache ich sowieso schon. Also Leafs bin ich sowieso schon lange da. Ich mag Steve Dangle, den kennst du dann wahrscheinlich auch schon durch den YouTube-Kanal und so. Und da höre ich zum Beispiel unglaublich gerne den Podcast. Er macht ja nach jedem Spiel der Maple Leafs seit 10 Jahren macht er ein Video über das Spiel auf YouTube. Sehr erfolgreich, ist mittlerweile auch bei Sportsnet gelandet, also dem größten Sportnetzwerk in Kanada. Auch eine sehr interessante, also allein er als Person eine sehr interessante Geschichte. Und ich finde den Podcast halt, Steve Dangle Podcast, würde ich an der Stelle auch einfach mal uneingeschränkt empfehlen. Es ist nicht nur Leafs, es ist schon viel Leafs, aber nicht nur. Den höre ich unglaublich gerne, da freue ich mich. Er kommt zweimal die Woche raus und immer, ich glaube, mittwochs und freitags morgens sitze ich immer da und aktualisiere und hoffe, dass er da ist. Und wenn es dann mal nicht so ist, dann ärgere ich mich sogar. Also dadurch weiß ich auch schon recht viel über die Leafs, aber seit dieser Saison ist es echt so, dass ich anfange, so auch wenn sie gerade zeitgleich spielen, Canucks und die Leafs, dann, dass ich dann sage so, ich will jetzt eigentlich lieber die Leafs gucken und will mir angucken, was Mana, Matthews, Kadri machen, als mir wieder so eine fast schon traurige Leistung. Also es tut mir halt so weh, den Sedins auch so beim Altern zuzusehen und dann so die Vorstellung, dass sie wahrscheinlich ihre großartigen Karrieren beenden, ohne jemals einen Stanley Cup gewonnen zu haben, was halt sehr schade wäre.
Ja, aber das ist halt auch ein Problem, das die Canucks einfach hatten. Irgendwann war mal die Frage, verlängern wir mit denen nochmal? Und es wäre idiotisch, sie gehen zu lassen. Es war aber genauso idiotisch zu verlängern. Also das war einfach so Pick-Your-Poison-Situation. Weil dann lässt du sie vielleicht ziehen und sie gehen nochmal zum Team, das vielleicht nochmal insgesamt besser aufgestellt ist und spielen da halt einfach ihre Rolle und holen sich dann den Cup und dann bist du der Blöde. Und so bist du halt einfach gefesselt an diese beiden Jungs, die natürlich überragende Eishockeyspieler sind, überhaupt keine Frage, aber du kannst halt nicht wirklich was Neues aufbauen. Also du musst tatsächlich in dieser Situation, also ich meine, das Fenster ist, glaube ich, also ist noch ein Spalt geöffnet für die Canucks, also wirklich nur einen ganz kleinen Spalt, das Cup-Fenster. Und in der Situation musst du halt irgendwann die Entscheidung tatsächlich treffen, komm, wir reißen das Haus zusammen und bauen neu auf. Aber es ist, glaube ich, einfach schwer, diese Entscheidung zu treffen. Und bei den Leafs war es nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil das Haus halt schon ziemlich abgewrackt war. Und dann haben sie halt gesagt, okay, komm, dann hauen wir es halt jetzt zusammen und dann von Neuf weg und Kessel weg. Und dann aber echt flink, diese neue Villa aufgebaut. Strongbone One ist der Twitter-Account von Roberto Luongo und James Reimer natürlich, der ehemalige Leafs-Goalie, ist der Backup. Mir ist es gerade jetzt auch nicht eingefallen, aber er hat geschrieben damals bei dem Viererpack von Austin Matthews: I've just decided that Rimes will play all of the games versus the Leafs this year. Und dann Hashtag Matthews. Also das war dann gerade halt so als das vierte, als der, oder vielleicht noch beim dritten oder so. Also erfolgreicher Tweet auf jeden Fall. Sollen wir drüben bleiben? Oder? Ja. Also es gab ja viele Rückmeldungen, die gemeint haben, kann schon ordentlich NHL oder Nordamerika sein. Können wir gerne machen. Wir können vielleicht den Stat of the Week gleich mal vorziehen. Wir haben ja gesagt, wir machen so eine Art Advanced Analytics Lexikon und haben letzte Woche letzte Ausgabe mit Corsi und Fenwick und PD auch ein bisschen angefangen. Und Hast du eine aktuelle Advanced Analytics Stat dabei, das auch vielleicht passen würde auf die NHL, auf eine bestimmte Situation? Konstellation?
Keine neue in der Hinsicht. Aber du hattest das ja für die letzte Ausgabe schon vorgeschlagen. Ich habe es jetzt für heute nochmal reingeschrieben unter dem Thema What's wrong with the Bruins? Also was läuft bei den Bruins schief?
Mhm.
Und da hattest du ja gesagt, dass sie gerade in den ganzen Advanced Metrics und so eigentlich ganz gut dastehen. Also gerade Corsi 4 sind sie ligaweit das beste Team mit fast 56% Shooting Corsi 4 Percentage, was halt quasi Puckbesitz aussagt und in langfristiger Hinsicht auch eine gute Aussicht darauf gibt, wie viele Tore so ein Team schießen kann. Sind aber insgesamt, sind sie, glaube ich, ja Dritter in der Atlantic Division, aber mit 54 Spielen bereits und die Leafs haben 6 Spiele, glaube ich, Rückstand, ne? 6 Spiele und 3 Punkte nur Rückstand. Also da ist nicht so viel Platz zu den Verfolgern. Wie gesagt, in den Advanced Metrics sind sie relativ weit oben. Fenwick stehen sie auch recht gut da. Da sind sie bei 56% genau. Nochmal zur Erinnerung, sage ich mal, Corsi sind halt alle Schüsse Richtung Tor und bei Fenwick werden dann die geblockten Schüsse noch rausreduziert. Wenn ich dann jetzt aber dann Richtung PDO zum Beispiel schaue, dann stelle ich fest, dass die Leafs, die Bruins, siehst du, da ist es. Es ist schon im Kopf.
Es ist schon da.
Dass die Bruins zum Beispiel bei der PDO-Statistik sind sie das zweitschwächste Team der Liga. Also PDO nochmal, das ist die Addition aus Shooting Percentage und Save Percentage. Mhm. Sagt dann im Endeffekt auch so ein bisschen was über das Glück der Mannschaft aus. Und das schlechteste Team PDO gesehen sind die Colorado Avalanche, auch das schlechteste Team der Liga momentan wahrscheinlich. Oder ich hatte irgendwo auch gelesen, dass die historisch schlecht sind. Noch schlechter eigentlich als die Leafs letztes Jahr. Und die haben ja schon alles dafür gegeben, schlecht zu sein. Aber bewusst. Und bei Colorado ist es, glaube ich, nicht bewusst, was da diese Saison abläuft. Und Boston ist dort halt mit 96,84 auf dem vorletzten Platz. Und dann habe ich mal reingeschaut bei den Bruins, um zu gucken, was könnte denn da so das Problem sein. Und wenn wir uns den Kader an sich anschauen, so gerade jetzt die Topscorer, dann haben wir Brad Marchand, der mit einem Punkt pro Spiel momentan ziemlich gut abräumt diese Saison. 23 Tore, 31 Assists bei 54 Spielen mit 54 Punkte. David Pastrnak mit 41 Punkten, zweitbester Scorer. Und David Krejci 34 Punkte und so weiter. Also eigentlich, was die Offensive angeht, sind sie ein ganz gutes Team. Das große Problem der Boston Bruins steht dann tatsächlich im Tor. Und das ist nicht der erste Goalie. Tuukka Rask musste 43 Spiele diese Saison schon absolvieren. Mhm. Das große Problem sind dann die Goalies, die dahinter kommen. Und das sind dann Anton Kudobin, Zane McIntyre oder Malcolm Subban. Gut, Subban hatte nur ein Spiel. Aber Kudobin hatte in seinen 8 Spielen eine Fangquote von 88% und McIntyre von 86%. Im Vergleich, Tuukka Rask hat 91,4. Das ist auch nicht überragend. Weil er halt dann aber durch die Masse an Spielen natürlich dann halt auch mal ein, zwei Spiele dabei hat, wo er dann einfach keine Superleistung abliefern kann. Oder wo es dann halt einfach auch mal, sag ich mal, von der Kondition her runtergeht. Also das große Problem der Bruins ist tatsächlich, oder ein großes Problem der Bruins ist tatsächlich, dass sie keinen Backup-Goalie haben hinter Tuukka Rask und ihm dann auch nicht die Ruhe geben können. Und das andere Problem ist dann, das hat dann, glaube ich, aber gar nicht so viel mit Stats zu tun. Das ist dann tatsächlich auch diese Kaderplanung, wenn man sich anschaut, dass sie über die Jahre hinweg jetzt schon immer wieder top junge Spieler abgegeben haben aus teilweise fadenscheinigen Gründen, warum dann Tyler Seguin plötzlich zu den Dallas Stars gegangen oder gehen musste oder warum Dougie Hamilton jetzt bei Calgary spielt und sowas, wo sie dann jetzt gerade auch in der Defensive mit Sedeno Chara da, ich weiß gar nicht, wie alt ist er, 36 schon oder 37?
Ich glaube, der ist mindestens 37. Ich schaue gerade nochmal nach.
39 ist es sogar.
Ja, schon. Genau.
Ja, und das ist der Top-Verteidiger, der die meisten Minuten spielt. Und der Verteidiger, mit dem, der daneben ihm spielt, ist Brandon Carlo, ein Rookie. der ohne Frage einen guten Job macht, aber der halt dann auch noch nicht mit seinen 20 Jahren und ich weiß es ja, Verteidiger in der NHL brauchen halt hin und wieder ihre Zeit, um reinzukommen, um sich an das Spiel zu gewöhnen. Der spielt die zweitmeiste Eiszeit und hat halt dann auch immer mal wieder seine Fehler im Spiel. Also das ist dann so, in Bruins kommt viel zusammen, aber ich glaube, das größte Problem tatsächlich ist der Mangel eines Backup-Goalies, der dann halt auch mal vielleicht mehr Spiele machen kann.
Ja, und auch Spiele gewinnt. Also ich meine, ich bin immer so ein Gegner davon zu sagen, der Goalie gewinnt die Spiele, aber das ist halt doch eine Statistik, die immer wieder aufgelistet wird. Und ich habe jetzt auch noch geschaut, Hudobin hat halt einen Sieg in seinen 8 Einsätzen, in seinen 7 Starts, also ist der Einzige, der einen Sieg nochmal geholt hat, neben ja. Tukaraska. Und Tukaras mit 25 Siegen ist ja, das ist ja mehr als solide. Ja, wie löst man das Problem? Backup-Goalie holen. Jetzt hat Greiss halt, Greiss ist ja jetzt kein Backup-Goalie mehr. Greiss ist ja jetzt ein Nummer-1-Goalie. Der hat jetzt auch unterschrieben bei den Islanders.
Er wird jetzt auch wie Nummer-1-Goalie bezahlt.
Ja, eben, genau. Hat jetzt sein 10 Millionen, 3 Jahre, 10 Millionen, genau.
Ja, 3,3 pro ja. Saison, ja.
Also der ist schon mal weg. Aber es ist ja doch auch auffällig, dass jetzt die absoluten Top-Teams und dazu sind ja jetzt eigentlich die Boston Bruins momentan schon wieder von den Standings her zu zählen. Die meisten Top-Teams haben tatsächlich nochmal eine B-Lösung auf der Goalie-Position oder zumindest einen, der halt mal, den man reinstellen kann und man weiß, okay, man kriegt zumindest solide Leistungen. Natürlich nicht so solche Leistungen wie die Nummer 1, die zeigen kann, aber man kann ihn reinstellen und das können die Bruins ganz offensichtlich aktuell nicht. Also müssten sie nochmal traden jetzt. Ein bisschen Zeit ja, ist er noch. Ich habe aktuell jetzt auch keinen, also wüsste jetzt ehrlich gesagt auch keinen.
Also die Namen, die halt immer wieder genannt werden, sind Marc-André Fleury von den Pittsburgh Penguins.
Ja, aber das kostet.
Ja, genau, das ja. kostet. Und das ist halt der andere, der auch immer wieder genannt wird, ist Ben Bishop von Tampa Bay Lightning. Und der kostet auch und ist, glaube ich, sogar in derselben Division. Also wird halt auch wieder kosten. Und das ist halt die Frage, ob sie den nächsten jungen Spieler abgeben wollen, um dann um einen guten Backup-Goalie zu bekommen. Oder ob sie sich darauf verlassen, dass es irgendwie mit Rask halt funktioniert. Ja. Mein Rask ist halt auch, das hat er halt auch öfter schon gezeigt, ist halt jetzt auch nicht unbedingt ein Goalie, der eine uneingeschränkte Ruhe ausstrahlt. Sagen wir es mal so. Der tendiert ja dann doch auch gerne mal dazu, Jochen Reimer-mäßig mit dem Schläger Richtung andere Spieler zu schlagen oder zumindest halt so seine kleinen Ausraster zu bekommen. Eine andere Statistik, die ich jetzt gerade noch gesehen habe, ist, dass die Bruins auch die schlechteste Shooting Percentage der ganzen Liga, der ganzen NHL haben. Mit knapp unter 6%, was halt auch, vielleicht kann man auch einfach sagen, okay, wir geben uns selber ein bisschen Zeit und dann läuft vielleicht nicht nur Marschand heiß, sondern dann laufen noch andere Spieler heiß.
Genau, aber das ist ja jetzt genau das Ding, das würde ich jetzt dich als Stats Guy auch fragen, wenn du sowas siehst, ja, wenn du diese Zahlen siehst. Und klar, also du hast jetzt, deine GM-Analyse war ja jetzt schon mal gut. Eigentlich brauchen wir einen Backup-Goalie. Aber wenn du diese Zahlen siehst, also gerade auch Corsi, Fenwick, PDO, würdest du dann sagen, bleibt ruhig, normalerweise wird sich das schon drehen, oder würdest du sagen, okay, wir brauchen vielleicht dann tatsächlich nochmal einen Backup-Goalie natürlich und einen Sniper für vorne, der halt vielleicht eine Shooting-Percentage von 10 oder mehr Prozent hat. Ruhe bewahren oder paniken oder zumindest leicht an den Schrauben drehen, was ist da die beste Herangehensweise?
Also wir haben es ja bei den St. Louis Blues gestern erlebt. Da wurde, glaube ich, der Panikknopf gedrückt. Da wurde ja gestern Ken Hitchcock gefeuert und Mike Yeo, ehemaliger Coach der Minnesota Wild, befördert. An sich ein Wechsel auf der Trainerposition, der schon ja der vorhersehbar war, weil Mike Yeo letzte Saison bei den Wild, wie gesagt, entlassen wurde und dann als Co-Trainer und zukünftiger Head Coach, also Hitchcock sollte nur diese Saison noch trainieren. Wollte dann seine Karriere beenden. Und jetzt ist er unter der Saison entlassen worden und Ja, es war halt auch so eine Panikentscheidung, obwohl eigentlich alle Statistiken sagen, dass die Blues halt diese Saison halt wirklich das sind, was sie sind. Also viertes Team in der Central Division mit eigentlich ganz guten Aussichten Richtung Playoffs, aber halt nicht mehr das Team, was sie vielleicht so die Jahre davor ausgestrahlt haben. Und ein großes Problem der Blues ist halt dann auch wieder die Goalie-Position. Wobei die Blues dann im Vergleich jetzt zu den Bruins, dann komme ich zurück, einige mehr Wert haben, den sie abgeben können. Also wie gesagt, Kevin Shattenkirk habe ich vorhin schon mal bei den Leafs genannt. Das ist halt ein Spieler, der immer wieder genannt wird als möglicher Spieler, der getradet werden könnte. Und sie haben aber auch noch genügend andere Namen, auch jüngere Spieler, wo sie vielleicht hier und da einen guten Wert bekommen könnten. Sie sind vielleicht auch ein guter Trade-Partner für die Tampa Bay Lightning beispielsweise, wenn es um Ben Bishop geht, weil sie halt im Westen sind und im Osten die Lightning dann mit Shattenkirk noch einen Top-Verteidiger im Team hätten beispielsweise. Bei den Bruins sehe ich das halt leider nicht. Die haben halt ihre Top-Nachwuchsspieler in den letzten Jahren immer wieder abgeben müssen oder abgegeben, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das mal dahingestellt, was dann letzten Endes immer dazu geführt hat. Und sie haben dann einige auch, sag ich mal, interessante Entscheidungen in der Free Agency getroffen. Also jetzt David Backes zum Beispiel hat letzte Saison eine super Leistung gezeigt, auch wieder für die Blues tatsächlich. Und es steht diese Saison nach 46 Spielen mit 22 Punkten da. Sicherlich auch nicht die Leistung, die man sich in Boston von ihm erwartet hat, gerade weil er ja auch der Ersatz für Louis Eriksson sein sollte, der jetzt bei den Vancouver Canucks spielt. Und in der letzten Saison halt noch 45 Punkte erzielen konnte in 79 Spielen. Also ja, das ist halt bei den Bruins eigentlich, ich würde tatsächlich, wenn ich sage, die Shooting Percentage ist halt die schlechteste der kompletten NHL, eher noch versuchen, Richtung Sniper zu gehen oder Richtung Offensivpower. Vielleicht findet man da eine Möglichkeit, in die Richtung zu gehen. Habe aber eher die Befürchtung, dass sie dann eher Richtung Coaching-Wechsel gehen und Claude Julien entlassen.
Bei den Goalies habe ich jetzt nochmal geschaut, also Ben Bishop ist natürlich den Vorteil, den du da hättest, also der hat ja Vertrag jetzt bis 2017 und dann ist er Unrestricted Free Agent, also dann müssen die Lightning ja auch irgendwas machen. 5,95 pro Jahr, Fleury Vertrag bis 2019, 5,75, Halak habe ich mir jetzt noch rausgesucht, den wollte ja auch keiner, Vertrag bis 2018, 4,5, also das sind halt alles... Die werden alle wie Nummer 1 Goalies halt gezahlt und die kannst du dir halt dann, also wenn du so einen kannst du eigentlich nicht holen, bringst du halt nicht mehr drunter und das Salary Cap, dann musst du dich halt von einem anderen Spieler trennen und das wäre glaube ich auch Quatsch. Und insofern gehen wir in Richtung Sniper. Aber welchen Sniper holen wir dann? Wir als GMs der Boston Bruins.
Ovi.
Stimmt. Der hat ja auch nicht mehr langen Vertrag, gell?
Nee. Der verdient auch nicht so viel.
Nee, den kannst du leicht holen, ja. Das stimmt.
Also ich glaube, das größere Problem ist eigentlich eher, wen sie abgeben. Also ich glaube, sie müssen sich dann schon eher von jemandem trennen, der einen größeren Namen hat. Gerade weil sie auch nicht so viel, na gut, sie haben fast 4 Millionen Platz unter der Gehaltsobergrenze, also könnten sie da eventuell noch was draufzahlen, sage ich mal. Aber ich würde zum Beispiel jetzt in der David Pastrnak zum Beispiel wäre sicherlich jemand, der für viele Teams interessant ist, aber der ist halt auch jemand, der ihnen momentan halt auch noch Punkte liefert und eigentlich eine ganz ordentliche Saison spielt. War ja zwischenzeitlich auch verletzt, soweit ich das weiß.
Ein paar Spiele hat er gefehlt, also ja. 47 hat er jetzt gemacht.
Genau, und 41 ja. Punkte, also den gibst du halt auch nicht ab. Ne? Nee. Der bringt dir ja deine Punkte. David Krejci verdient zu viel Geld mit 7,25 Millionen. Den wirst du nicht los. Der hat dazu ja auch immer wieder noch Verletzungssorgen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es für die Bruins auch einfach angebrachter zu sagen, wir coasten so in die Free Agent Phase und schauen, dass wir vielleicht noch irgendwie über einen Wildcard Platz oder so in die Playoffs kommen und versuchen dann in der nächsten Free Agent Phase was zu machen.
Ja, also wenn ich mir das Roster auch so anschaue, dann glaube ich, sind die momentan einfach handcuffed in der Beziehung. Also das wäre, glaube ich, auch vorschnell da groß was zu ändern an dem Roster und irgendwie einen ganz großen Trade zu stricken. Aber klar, also wenn man jetzt mal einen soliden Backup bekommt, den man auch bezahlen kann auf der Torwart-Position, ist das ein Ansatz und den Sniper, den sie brauchen oder bräuchten, den kriegen sie halt, glaube ich, nicht, weil erstens geben den anderen Teams nicht ab und zweitens können sie wahrscheinlich zu wenig bieten für einen Trade.
Ich erinnere mich gerade, dass sie vor ein paar Wochen zumindest an Gabriel Landeskog dran waren, von den Avalanche. Aber da wurde dann, das hatte Elliot Friedman geschrieben in seinen 30 Thoughts auf Sportsnet, da war dann irgendwie Brandon Carlo gefordert. Dann der Jacob Sporiel, auch ein junger Verteidiger, den hatten sie letztes Jahr gedraftet. Ich glaube, ein Second- oder ein First-Round-Pick. Also viel zu viel für Gabriel Landeskog.
Ja. So viel zum Stat of the Week. War jetzt heute kein wirkliches Stat, aber einfach mal so eine Advanced Stats-Analyse eines Teams.
Wir haben es versucht.
Genau. Und wir wissen jetzt auch, was die Bruins machen müssten und wissen, dass es irgendwie dann doch irgendwie nicht geht. Insofern kann man da auch immer schön spekulieren, aber es ist halt dann am Ende nicht so einfach. Und dann springen wir doch nochmal in die DEL. Ich würde sagen, fast zum Abschluss schon. Und ich spiele ja gern so ein bisschen immer. Und deswegen war mein Vorschlag auch schon seit längerer Zeit mal. Jetzt vor allem, da die Eishockey News wissen will, wer denn Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, Verteidiger des Jahres ist. Und da jetzt schon so langsam die Fragebögen ausgefüllt werden, weil ja die Hauptrunde nicht mehr so lang geht. Ich würde es anders machen. Ich würde nicht irgendwie Spieler des Jahres oder Verteidiger oder Stürmer oder Goalie oder Trainer des Jahres machen, sondern ich würde einfach sagen, wir draften uns unsere Starting Six zusammen. Aus der DEL. Und keine Vorgabe. Es muss jetzt nicht irgendwie sein, das ist jetzt irgendwie das spektakulärste Team oder das sympathischste, sondern einfach ich bin bei so, also du kannst einfach die Kriterien wählen, die du haben willst. Ich bin bei so Sachen einfach immer so, ich mische immer so zwischen Qualität und finde ich irgendwie cool, dem zuzuschauen und ist ein guter Typ oder irgendwie sowas. Und deswegen draften wir uns jetzt unser DEL-Team. Aber es ist wirklich ein Draft. Also wir sagen jetzt nicht, ich nehme den, sondern einer ist first on the clock und der darf dann wählen. Und dann ist die Frage, machen wir es so, dass wenn du jetzt den ersten Pick hast, habe ich dann zwei hintereinander oder machen wir mal abwechselnd? Das ist jetzt die Frage.
Ja, wir machen schon, du machst dann zwei hintereinander.
Okay.
So wie es halt läuft.
Okay, gut.
Dann muss ich mir einen Stift nehmen, weil dann muss ich mir aufschreiben, wenn du nimmst.
Ja, genau. Und wir schnick, schnack, schnucken das jetzt virtuell aus, wer anfangen darf. Das heißt, du denkst dir jetzt entweder Stein, Papier oder Schere. Und ich denke mir auch was, und wer gewinnt, da brauchen wir nicht groß Best of Three machen, dann machen wir einfach ein Duell, schnick, schnack, schnuck, und wer gewinnt, fängt an. Also, denk dir jetzt.
Schreiben wir es bei Skype rein, oder was?
Nein, du denkst dir einfach, ich sag's dir, wie ich sag, und ich, ich da vertraue ich dir. Also, denkst dir jetzt.
Ja.
Okay, ich denk's mir jetzt auch. Was hast du?
Stein.
Ich auch. Okay, denk dir jetzt Stein, Papier oder Schere?
Ja.
Okay, ich jetzt auch. Was hast du?
Stein.
Papier. Yes! Ah. Also fange ich an mit dem DL Draft Starting Six und ja, wo fange ich an? Natürlich auf der Center-Position.
Können wir traden?
Jetzt stellen wir erstmal zusammen. Ich fange auf der Center-Position an, weil gute Center sind ja rar in der DL, überhaupt im Eishockey, aber vor allem in der DL. Und ich nehme Patrick Hager von den Kölner Haien. Ein Spieler, der schon mal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat mit dem RC Ingolstadt, der unglaublich das Auge hat nach vorne, sehr gut natürlich mit Gogula, mit Jones harmoniert, aber der auch sehr gut nach hinten arbeitet. Es gefällt mir bei ihm wirklich gut, dass er eigentlich normalerweise immer seine Position hält in der eigenen Zone, auch Unterzahl spielt, nicht nur Überzahl, sondern auch Unterzahl punktet, aber auch eben weiß, dass Hockey auf 200 Fuß gespielt wird. Patrick Hager. Mein Center, mein Nummer 1 Pick. Jetzt hast du zwei.
Ja. Ich mach's wie Vancouver. Und ich nehme einen Center und einen Flügel von einem selben Jugendteam.
Okay.
Und das der Hockeyclub Bietbullen freut sich sehr darüber, mit Patrick Reimer und Steven Reinprecht in Zukunft zusammenarbeiten zu dürfen. Ich glaube, eines der gefährlichsten Duos der gesamten DEL. Reinprecht, glaube ich, also ich weiß nicht, die Statistiken kriegen wir ja leider nicht, aber rein von dem, was man sieht, wenn Reinprecht auf dem Eis steht, glaube ich, teilt er sich zumindest mit Steckel auch aus derselben Mannschaft die beste Bullyquote der gesamten DEL. Und Reimer ist für mich einer der besten der besten Offensivspieler in der gesamten DEL mit einem unfassbaren Handgelenksschuss, auch ein guter Schlagschuss, ein sehr, sehr starker Schlittschuhläufer. Und ist er so ein bisschen so, ja, fast schon so wie so ein Ovechkin, auch in Überzahl halt unfassbar gefährlich. Reinprecht und Reimer, Team Beat-Buletten.
Nicht schlecht. Reimer auch einer, da habe ich schon von mehreren Trainern in dieser Saison gehört, die den immer so, ja, wohl der beste Spieler der Liga. Das hört man echt oft und das ist ein Deutscher, ja. Und schnell, hast schon gesagt, und auch eben auch einer, der Überzahl und Unterzahl spielt, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also da sieht man auch immer, dass man den in allen Situationen bringen kann. Also wir fangen also vorne an, ganz offensichtlich. Deswegen sage ich, with the fourth pick, Team Fetzi selects from Bottels, Bavaria, Leo Pföderl. Weil ich brauche natürlich für meinen Hager, klar, ich könnte jetzt auch sagen, ich nehme den Gogoler dazu, weil die sich ja gut verstehen, aber ich brauche für den Hager brauche ich einfach den Sniper und Pföderl ist es. Fantastische Statistik. In dem Moment, in dem wir sprechen, hat Leo Pföderl in dieser Saison keine zwei aufeinanderfolgenden Spiele gehabt ohne Scorerpunkt. Als 23-jähriger Deutscher, der in der letzten Saison schon Bestwert an Toren aufgestellt hat mit 18 Treffern, den jetzt müsste eingestellt haben, vielleicht sogar schon überboten. Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber er ist jetzt bei 18 oder 19 Toren und auch unglaublicher Schuss von Pföderl. Und einer, bei dem man teilweise nicht weiß, warum die Scheibe reingeht, aber sie geht halt rein. Ja. Und dann lege ich den 5. Pick natürlich gleich hinterher. Und jetzt gehe ich in die Defensive und Konrad Abelshauser vom ERC Red Bull München, der eben auch offensiv stark ist, 10 Tore geschossen hat in dieser Saison jetzt, damit die meisten unter den Verteidigern. Und der aber auch Unterzahl spielen kann, der irgendwie in dieses System von Don Jackson sehr gut reinpasst, in dem die Verteidiger nach vorne mitgehen dürfen, offensiv auch Akzente setzen dürfen, weil sie halt wissen, da ist ein Stürmer, der die Verteidigerposition einnimmt. Hat übrigens in der Jugend bis zur Schüler in Bad Tölz Stürmer gespielt. Und das merkt man auch, dass der offensiv freudig ist. Hat es probiert in Nordamerika, nicht ganz funktioniert, aber jetzt in seiner zweiten, also in seiner ersten vollen DEL-Saison bei München, wirklich, wäre für mich so ganz heißer Kandidat auf den Titel Verteidiger des Jahres.
Ja.
Hager, Pföderl, Abelshauser, alle aus Bayern. Wollte ich bloß mal kurz erwähnen, ne?
Ja, ich habe jetzt 2 Picks, ne?
Ja, du hast jetzt den Nummer 6 Pick und den Nummer 7 Pick.
Ja. Also der Bayer nimmt seine 3 Bayern.
Ja.
Dann nimmt der Berliner, nimmt seinen Berliner. Und zwar mit dem, was ist das, der 6. Pick.
Ja.
Freut sich das Team Beat-Buletten aus Berlin, den Karlshorster Jonas Müller in der Verteidigung zu wählen. Ja, bin ein bisschen aufgeregt jetzt auch. So ein bisschen Druck. Nee, Jonas Müller, ein absolutes Talent, eigentlich gar nicht so großartig auf dem Schirm gehabt, bis er dann plötzlich, ich glaube vor 3 Jahren, plötzlich durch verschiedene Verletzungen bedingt im Kader der Eisbären stand, zuvor in der DNL halt schon für Aufsehen gesorgt. Und hat sich dann so nach und nach immer weiter zu einem absoluten Top-Verteidiger, der sich jetzt nicht gerade über seine Punkte ausdrückt, also seine Leistungen, sondern mehr durch sein überragendes Stellungsspiel wirklich in der Defensive, durch seine, ich kenne kaum Verteidiger in der DEL, die so einen starken eröffnenden Pass spielen, so viel Ruhe an der Scheibe haben. Und was bei Jonas Müller halt auch sehr auffällig ist, der Junge ist 1,83 groß, wiegt 88 Kilo, zumindest laut DEL-Datenarchiv. Ich glaube, das dürften sogar ein bisschen weniger Kilos sein. Ist schon doch sehr schmal. Und der steckt teilweise Checks hinterm eigenen Kasten weg, hinterm eigenen Tor weg. Oder in den Ecken, wo manche Spieler dann wahrscheinlich auch erstmal verletzt ausfallen würden. Und er wartet genau den richtigen Moment, so dieser typische Spruch, take a hit to make a play, das trifft auch auf Jonas Müller zu. Und ich bin total zufrieden, dass ich Jonas Müller jetzt in meinem Team habe und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da eine tolle Zukunft vor uns haben. Nächster Pick.
Oh, da hast du einen Sieb. Ich wollte jetzt gerade schon Luft holen, dann holt er seinen Rex noch raus. Logisch. Verdammt. Ja, muss ich ja. Zwei. Aber wir haben jetzt beide ein Center, ein Flügel und ein Verteidiger. Also so von der. Jetzt kannst du vorlegen. Gehst du nochmal Stürmen, gehst du Verteidiger, gehst du Torwart?
Jedes gute Team, was eine Meisterschaft gewinnen will, braucht einen starken Center. Den habe ich mit Ryan Precht, brauche einen Nummer 1 Verteidiger, da bin ich mir sicher, den habe ich mit Jonas Müller und brauche einen absoluten Top-Goalie. Mein Top-Goalie wird Gustav Wesslau sein.
Ja. Sauhund. Du Sauhund.
Ist, glaube ich, auch die einfachste Wahl jetzt in diesem Draft, sich auf Gustav Wesslau festzulegen, aber es ist auch keine, also wirklich auch die richtige Wahl, würde ich sagen. Kam letzte Saison, kurz nach Saisonbeginn, glaube ich, ne, 45 Spiele sich gerade hat er letzte Saison gemacht für die Kölner Haie, hat da knapp 93% Fangquote, hat diese Saison auch wieder über 93% Fangquote, aber die Statistiken sprechen gar nicht genau, nicht nur das aus, was Gustav Wesslau für die Kölner Haie bedeutet. Wesslau ist einfach auch ein Goalie. Du hast, glaube ich, das Spiel sogar kommentiert gegen war das Wolfsburg, wo er diesen komischen Schuss von Furchner reinbekommen hat. Oder war das?
Ja, das war gegen Nürnberg, von ein Schuss von Martinovic im Topspiel damals. Einen, den er halt nicht unbedingt halten muss, aber bei dem er weiß, dass er den eigentlich haben sollte. Und den kriegt er rein und dann kommt das, was du wahrscheinlich jetzt gerade sagen wolltest.
Ja, und dann passiert halt einfach nichts mehr.
Genau.
Ja. Dann steht er sicher, fängt alles weg, hält auch, was man dann auch gerade Richtung Playoffs immer braucht, hält die Unmöglichen teilweise oder die sogenannten Unmöglichen. Und ja, einfach, ich glaube, in den letzten beiden Saisons gibt es keinen Goalie in der deutschen Eishockeyliga, der besser ist als Gustav Wesslau.
Sauber. Schnappt er sich den Wesslau. Also da in die Richtung wäre ich auch gegangen und jetzt bin ich natürlich an einem Punkt, wo ich halt einfach auf den Goalie gehen muss. Nee, Schmarrn. Da kann ich ja jetzt ganz, ganz entspannt sein eigentlich. Du hast jetzt den Goalie geholt mit Wesslau und ich muss überhaupt nicht auf den Goalie gehen, weil du wirst dir keinen zweiten Goalie in die Mannschaft nehmen. Insofern schiebe ich den Goalie mal zurück. Jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Schiebe ich den Goalie mal zurück und jetzt brauche ich entweder einen Verteidiger und einen Flügelstürmer. Ich habe Hager, Pföderl, Abelshauser in der Mannschaft. Du hast Reimer, Reinbrecht, Müller und Wesslau. Ich nehme mit meinem 8. Pick im Hockey Buddies Fantasy DEL Draft. Ich nehme Michael Wolf.
Oh, ja.
Vom EHC Red Bull München als meinen zweiten Winger. Auch ein sehr guter Zwei-Wege-Spieler, es kommt vielleicht so ein bisschen raus. Ich mag das einfach, wenn Spieler zwar einerseits Zahlen abrufen können und Tore machen, für 15 bis 20, bei Wolf ja auch mal über 40 Tore zur besten Zeit gut sind, aber halt auch einfach defensiv verlässlich sind. Und Wolf ist für mich so der Typ, ganz ruhiger Vertreter, Kapitän zwar in München, aber jetzt nicht so der Lautsprecher. Einer, der, wie man immer so schön sagt, das Prinzip Leading by Example verinnerlicht hat und jetzt auch mit seiner ersten deutschen Meisterschaft. Also wenn man den in der Mannschaft hat, glaube ich, kann man nichts falsch machen. Und dann habe ich den 9. Pick gleich hinterher und mit dem muss ich natürlich jetzt konsequenterweise einen Verteidiger draften. Oder?
Ja, oder ja. Einen Torwart.
Ja, aber den Torwart, den kriege ich ja sowieso. Ich habe jetzt praktisch den Vorteil, den Verteidiger vorziehen zu können im Vergleich zu dir. Und du wirst jetzt lachen.
Mhm.
Weil ich hatte nämlich hier ein Ziel mit meinem Team und ich werde es erreichen. Und du wirst dann gleich sehen, was ich für ein Ziel hatte. Ich nehme Pascal Zerressen von den Kölner Haien.
Das sind nur Bayern.
Hm?
Das sind nur Bayern?
Nicht ganz. Zerressen ist doch kein Bayer, oder?
Ich weiß es nicht.
Nee, der ist aus glaube ich, Krefeld oder so.
Das ist ein deutsches Team.
Hat sich, genau. hat sich in dieser Saison ja etabliert als der Verteidiger neben, jetzt weiß ich nicht mehr, neben wem er spielt, aber er spielt im defensiv verlässlichsten Verteidigerpaar bei den Kölner Haien. Auch immer als Überraschungsmann da bezeichnet, aber macht einen guten Job, ist ein absolut solider Defensivverteidiger und ja, den brauche ich natürlich auch in meiner Mannschaft. Ganz klar, und deswegen nehme ich Pascal Zerrissen von den Kölner Haien, der geboren ist in Tönisforst, wo auch immer das ist, in der Nähe von Krefeld-Düsseldorf, glaube ich, weil er hat erst in Krefeld gespielt, dann in Düsseldorf und jetzt eben in Köln, also immer da im Westen. Und er spielt, jetzt bitte sorry, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, aber er spielt bei den Kölner Haien in einem Verteidigerpaar mit Corey Potter, genau, so ist es, dem US-Amerikaner, und das ist so für Clouston das defensiv verlässlichste Verteidigerpaar. Da sind natürlich noch Verteidiger bei den Haien wie Eriksson, wie Erhoff, wie Lalonde, die natürlich nach vorne einen Haufen machen, aber Zerrissen auch in Unterzahl auf dem Eis. Deswegen nehme ich Pascal Zerrissen als meinen zweiten Verteidiger, neben Konrad Abelshauser. Die beiden werden sich verstehen, auch wenn der eine eher so aus Krefeld, Düsseldorf die Ecke ist und der andere aus dem Süden, aber ich glaube, die müssen einfach Englisch miteinander reden, dann können sie schon kommunizieren. Ja, das sind meine beiden Picks, Wolf und Zerrissen.
Ja. Ich muss jetzt auch noch einen Stürmer picken.
Ja, du hast einen Stürmer und einen zweiten Verteidiger, du bist jetzt frei.
Ich habe jetzt einen Stürmer als erstes. Ich bediene mich auch beim EHC Red Bull München. Der Gedanke dahinter ist, ich habe ja mit Reimer und Reinprecht, also gut, Reinprecht ist schon mit seiner Statur ein kräftiger Center, der aber, glaube ich, auch eher, naja, so ein spielerischer Typ ist, sage ich mal. Und Reimer ja sowieso mit seiner Schnelligkeit. Und dann dachte ich mir, ich brauche vielleicht jemanden, der die beiden so ein bisschen beschützen kann. Und ich mache das nicht so wie Fetzi mit hier, ich mache das so, das deutsche Team. Ich nehme mir Steve Pinizzotto vom EHC Red Bull München.
Das ist jetzt bei den Straubinger-Hörern ganz schlechte Karten.
Ja. Ich glaube, auch in anderen Standorten.
Ja, aber vor allem in Straubing.
Ja, in Wolfsburg ist er, glaube ich, auch nicht so beliebt nach seiner Leistung im Finale und so. Also ist mir aber egal. Denn wenn Steve Pinizzotto bei uns spielt, und ich glaube, das Team Beat Bulenten wird sehr viele Fans haben, dann wird Steve Pinizzotto auf jeden Fall einer der beliebtesten Spieler sein. Allein durch seine Art ist auch wieder ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht so massiv Punkte sammelt, weil er halt ja auch eher so ein robuster Typ ist. Letzte Saison hat er nur in Anführungszeichen 18 Punkte in 42 Spielen gemacht, aber dann in den Playoffs 16 Punkte in 13 Spielen. Also er wusste, wann es darauf ankommt, seine Leistung nochmal zu steigern. Und was ich bei ihm extrem wichtig finde, er ist halt auch so ein Typ, ist halt bei StatsGuys immer nicht so beliebt, die Aussage, so dieses, der kann ja durch so einen Faustkampf, durch so einen Check oder über irgendeine Art und Weise, wie er halt den Gegner dann auch mal ein bisschen aggressiver machen kann oder halt ein bisschen davon ablenkt, dass man vielleicht jetzt gerade nicht so das beste Eishockey spielt, sag ich mal, kann er die Moral einer Mannschaft steigern, beziehungsweise dass diesen Momentum-Shift erzeugen. Und Steve Pinizzotto, klar, ist auch hier und da mal ein bisschen verrückt, soll aber, so wie ich das gehört habe, auch eine ganz gute Seele gerade im Lockerroom sein, in der Kabine. Und da denke ich, dass ich mit Steve Pinizzotto eine sehr gute Wahl getroffen habe, auch gerade als Schutz für meinen Patrick Reimer, für meinen Steve Reinprecht und für den jungen Jonas Müller.
Das ist, glaube ich, so ein Typ auch, den willst du in deiner Mannschaft haben oder einfach nicht als Gegner. Und da hast du ihn dann, wenn du ihn als Gegner hast, aber in der eigenen Mannschaft findest du ihn ganz cool. Und ich gebe dir recht, vor allem in den Playoffs hat ja Steve Pinizzotto dann gezeigt, dass er einfach auch richtig gut Eishockey spielen kann. Das ist kein reiner Goon, keiner, der nur rumprügelt und Checks fährt, sondern der kann Eishockey spielen. Und wenn dann die Playoffs kommen, dann wird das auch machen. Also wird sich vielleicht dann doch mal mit einem Prust, mit einem Wolf, mit einem Byers anlegen und vielleicht da auch mal eine Rauferei zeigen. Aber es ist einer, der halt dann auch, ja, weiß, was er defensiv machen muss und wie er mit die viel Einsatz er spielen muss und der dann eben auch ein Händchen hat, auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht, ob die Angabe stimmt bei der DL, der scheint einen deutschen Pass zu haben.
Ja, genau. Ja, also das ist ein Deutscher, spricht auch fließend Deutsch, natürlich wie alle Deutschen in der DL. Nee, also das ist kein, der zählt nicht als Ausländer, genau.
Okay. Na, dann ist ja noch besser. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte zu Pinizzotto, ist halt auch ein schönes Beispiel, wie sehr sich das unterscheidet, wenn ein Spieler in Nordamerika für eine Rolle erfüllen muss. Und wie wenig das eigentlich über sein tatsächliches Eishockey-Können aussagt. Also manche Spieler müssen halt drüben auch einfach eine Rolle erfüllen, um es überhaupt in die NHL oder in die AHL, in die besten Ligen in Nordamerika zu schaffen. Und bei Pinizzotto war es halt diese Enforcer-Rolle, beziehungsweise so ein bisschen dieses den Gegner anstacheln und gar nicht so viel, sag ich, spielerisch aufs Eis zu bringen, sondern mehr mit den Fäusten und mit seinem Mund zu arbeiten. Ist auch, als er nach Europa kam, habe ich es auch ein bisschen belächelt und dachte mir, ach komm, der Pinizzotto, der wird hier halt ein bisschen schaulaufen, sage ich mal, so in Anführungszeichen. Aber hat dann relativ schnell gezeigt, dass die Jungs, wenn sie drüben halt eigentlich für andere Dinge bekannt sind, richtig gut Eishockey spielen können. Und ja, also sonst wären sie wahrscheinlich auch nie so weit gekommen und irgendwann mussten sie halt die Rolle erfüllen.
Und es ist ja immer so eine Frage, was die Jungs, die von drüben kommen, hier vorhaben. Ja, manche wollen halt noch ein bisschen Europa sich anschauen, ein bisschen zocken. Ja, und manche, wie Pinizzotto, übrigens auch beim O'Coin, bei München jetzt in dem Fall, oder auch Jeffrey, das sind dann einfach nochmal Jungs, die nochmal was gewinnen wollen und das dann auch zeigen. Ja, also die spielen das nicht so runter und da kann man, glaube ich, auch Pech haben, kann man auch den Falschen verpflichten. Aber es hat natürlich auch wieder mit Scouting und dann mit Menschenkenntnis wahrscheinlich auch zu tun, was man da für einen Typen holt. Vater Italiener, Mutter Deutsche. Also das mit dem deutschen Pass ist dann auch nicht, da gibt's Deutsche in der DEL, die ja deutlich weniger mit Deutschland zu tun haben, sagen wir mal so. Einen okay. Brauchst noch.
Na gut. Ja. Ich bin auch gerade, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich überlege nämlich, Jonas Müller hat seine Karriere in Berlin auf der rechten Seite begonnen, als Linksschütze etwas ungewohnter, aber hat dort auch tatsächlich sehr überzeugende Leistungen gezeigt und man hat ihm das nicht angemerkt, dass es eigentlich eher die unübliche Seite für einen Verteidiger ist. Also eigentlich ist es ja eher Schläger außen und weil es halt einfacher ist, auch die Scheibe über die Bande dann rauszuspielen. Deswegen überlege ich, ob ich einen Linksschützen nehme, mir es einfacher mache oder ob ich einen Rechtsschützen nehme und eventuell eher die solide Variante wähle.
Das sind jetzt wieder die Nerd-Überlegungen, die du wieder hast.
Ja.
Du brauchst einen Verteidiger.
Ich habe ja Wesslau im Tor. Mhm. Ich habe Jonas Müller als soliden Verteidiger. Mhm. Und eigentlich muss die Strategie ja nur sein, gib Reinprecht, Reimer die Scheibe, Pinizzotto stellt sich vor den gegnerischen Torwart. Ich nehme Jeff Lykins von den Grizzlies
als Verteidiger.
Okay. Ja. So ein bisschen, die Grizzlies sind so ein bisschen mein Dirty Pleasure. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon so ein bisschen angedeutet. Ich gucke mir das gerne an, was in Wolfsburg über die Jahre zusammengebaut wurde durch Charlie Fliekauf und Pavel Groß. Und ein wichtiger Baustein in dieser Wolfsburger Mannschaft ist halt Jeff Lykins, ein Verteidiger, der auch eher kleiner gebaut ist. Auch wieder, ja, dieses typische Undersized, aber der ein sehr, sehr gutes Auge hat, einen sehr starken Pass spielt und in Überzahl halt einfach eine Waffe ist durch sein Auge und halt auch mal das ein oder andere Tor schießen kann. Sicherlich jetzt auch nicht der große Punktesammler, aber ich denke, da habe ich andere Spieler in meiner Mannschaft, die dafür sorgen können. Und wie ich eben sagte, da muss hinten, habe ich jetzt zwei Verteidiger drin, die Scheiben gut hinten rausspielen und vorne machen das dann die drei, das doppelte R und das große P. Mhm.
Da, Jeff Lykins, damals ja auch im Kader der Augsburger Panther bei der Vizemeisterschaft 2010. Ich habe mir mal das Dokument nochmal aufgemacht, weil ich mir da beim einem der letzten Spiele das nochmal rausgesucht habe, als Augsburg gegen Mannheim gespielt hat in der DEL. Ich lese mal ein paar Namen vor, die damals 2010 in Augsburg gespielt haben. Dennis Endras, Steffen Tölzer ist jetzt immer noch da, Jeff Lykins, Florian Kettemer jetzt beim ERC Red Bull München, Benedikt Kohl jetzt in Ingolstadt, Tyler Beachy, Connor James, Darren Oliver, Uli Maurer, Tom Kühnhackl damals auch im Kader zumindest. Also ich schaue mir bei den Panthern das immer ganz gerne an, weil da wirklich viele entweder erste Station Augsburg oder eine der ersten Stationen Augsburg hatten, die dann eben zu größeren Clubs weitergezogen sind und Jeff Lykins war einer davon, ersetzt vom Namen her vielleicht die Grizzlies Wolfsburg, nicht so eine große Club, aber halt in den Playoffs in den letzten Jahren deutlich weiter immer als die Augsburger Panther. Damit steht das Team Beach Bulette und zwar folgendermaßen, du kannst es selber verkünden, du hast es dir aufgeschrieben.
Also im Sturm Reimer, Reinprecht und Steve Pinizotto und in der Verteidigung Jonas Müller, Jeff Likens, im Tor Gustav Wesslau.
Und stark. Im Team stark, auch, absolut, das auf jeden Fall. Team Fetzi spielen Patrick Hager auf der Center-Position, Föderl und Wolf auf Außen. Drei Bayern, der vierte Bayern mit Konrad Abelshauser mit dazu in der Verteidigung neben Pascal Zerrissen. Und im Tor steht Felix Brückmann von den Grizzlies Wolfsburg. Ja, aber mein Ziel war, Brückmann, der natürlich in dieser Saison den Rekord aufgestellt hat, mit 4 Shutouts in Folge, 315 Minuten und eine Sekunde ohne Gegentor, dann immer gesagt hat, kein Tor und Rekord, sondern es ist ein Mannschaftsrekord und er war zwischen dem Pfosten, einer, der vom Typ her sicherlich nach Wolfsburg passt, ein Teamplayer, finde ich sympathisch, auch in den Interviews, ja. Und ein sehr guter deutscher Torwart einfach, aber mein Ziel war tatsächlich, ein deutsches Team zusammenzustellen. Ich hatte mir gedacht, okay, wenn du mir jetzt den Hager auf Center wegschnappen würdest, hätte ich ein Problem, deswegen habe ich den gleich mit dem ersten Pick genommen, denn da nochmal einen deutschen Center mit der Qualität zu finden, ist schwer, denke ich. Gut, ja. Ein Gotsch, klar, aber der ist halt jetzt aktuell verletzt, deswegen hatte ich den jetzt nicht so auf dem Zettel. Aber genau, das war mein Ziel und klar hätte ich sogar mit dem ersten Goalie-Pick den Wesslau genommen, aber ich habe dann, als du Wesslau genommen hast im Tor, war mir klar, ich gehe jetzt voll auf das deutsche Team. Und klar hätte ich dann in der Verteidigung auch noch einen anderen nehmen können als Zerrissen. Aber das hat mich sehr fasziniert in dieser Saison bis jetzt, dass einer, der eigentlich nicht so einen großen Namen hat, also Pascal Zerrissen, war jetzt, glaube ich, den meisten jetzt nicht so der Begriff vor der Saison. Außer wenn sie Fans der Kölner Haie sind oder den Club verfolgen. Und dass man sich ja dann beim Spitzenteam als Top-Verteidiger dann etablieren kann, finde ich schon gut. Insofern bin ich sehr zufrieden mit deinem Team, mit meinem Team, ich bin mit deinem Team aber auch sehr zufrieden. Ich glaube, da haben wir zwei schöne Mannschaften zusammengestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Gefällt mir.
Ja. Glaubst du, dass Zerrissen dann jetzt, wenn es Richtung WM geht, dann wahrscheinlich eher im Kader steht als, Thorsten Ankert?
Ja, das ist ja bei den Haien das Krasse, dass Ankert, wenn alle fit sind, spielt er ja gar nicht.
Nee, also eben, deswegen frage ich.
Als Nationalspieler, dass einer im Kreis der Nationalmannschaft ist. Ja, bei den Verteidigern. Ich weiß halt nicht, wie Sturm da auch, in welche Richtung Sturm dann plant, wie er seine Verteidigung zusammenstellen will, aber Zerrissen, wenn der jetzt auch in den Playoffs die Rolle spielt und die auch gut spielt, warum nicht? Denke ich mir halt. Ne? Also ich versuche mir nochmal ganz kurz den Kader aufzumachen für die Olympia-Quali. Der ist wahrscheinlich jetzt der aussagekräftigste, oder? In letzter Zeit.
Waren die letzten Länderspiele?
Ja, zwischendrin halt Deutschland Cup. Aber
war ja nochmal Deutschland Cup.
Ja, aber
das rutscht immer durch.
Ja, ja, aber da hat er auch ein bisschen ausprobiert beim Deutschland Cup. Also ich finde, das Olympia-Quali war jetzt so das letzte richtig wirklich wichtige Turnier. Brückmann, Endras und Pielmeier im Tor. Endras und Pielmeier hätte ich natürlich auch nehmen können jetzt für mein deutsches Team oder auch in Austin Birken zum Beispiel. Also da gibt's jetzt aktuell wirklich viele gute deutsche Goalies. Daryl Boyle in der Verteidigung, Dennis Reul, Justin Krüger, Konstantin Braun, Nikolai Gotsch, Thorsten Ankert, Sinan Akhtar, Moritz Müller. Also ob Nikolai Gotsch da dann weiterhin eine Chance hat, also da sehe ich aktuell, glaube ich, Zerrissen schon weiter vorne, aber man muss auch da sagen, dass da kein Ehrhoff, kein Seidenberg in diesem Kader stand. Genau. Dann
kein Jonas Müller?
Genau. Doch, Moritz Müller, genau, Moritz Müller gespielt.
Aber nicht kein Jonas
Müller. Ja, genau, kein Jonas Müller, ja, genau. Und Sturm, Oppenheimer, Masek, Hospel, Kremmer, Rankel, Ullmann, Reimer, Elitz, Hager, Schütz, King, Gogula, Nöbel, Seidenberg, Wolf, David Wolf. Kein Abelshauser übrigens auch. Ja. Abelshauser auch nicht in der Verteidigung. Also,
man war ja noch am Knie verletzt.
Ja, da gibt's, da wird's für manche, glaube ich, eng. Und ich finde dann auch, dass ja die Nationalmannschaft echt vom Kader her schon richtig stark ist. Also kann man nichts sagen. Schön, dieser Draft war, denke ich, für uns beide erfolgreich. Ich glaube, wenn Team Fetzi gegen Team Beatbulletin antritt, gibt es ein knappes, aber verdientes 8-3 für Team Fetzi. Trotz Wessler im Tor. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach eng. Das geht in die achte Verlängerung und dann weiß ich nicht, wer einfach, wer es mehr will, gewinnt dann.
Ich habe halt Glück gehabt, dass du bei deinen Stürmern mehr auf die Technik und Schlittschuhläuferische und dieses Zwei-Wege-Ding geguckt hast. Wenn du jetzt etwas größere, schwerere Stürmer hättest, würde ich mir um meine beiden Verteidiger Sorgen machen, aber so.
Ja, gut, aber ein Pföderl, der kann, glaube ich, schon auch austeilen. Ja, aber ich habe keinen.
Dann kommt Steve.
Genau, Steve, und dann sagt sich der Pföderl vielleicht, dass es mir auch nicht hat. Stimmt. Also, mein Fokus war tatsächlich komplett deutsches Team. Habe ich geschafft. Du hast mit Reinprecht, Wesslau, Pinisotto, so halb, Likens, ja. Also, du hast Reimer und Müller im Kader. Aber auch dein Team gefällt mir sehr, sehr gut. Abschluss der Hockey Buddies.
Ach ja.
Zum ersten Mal eine Trivia. Und zwar fragen wir uns gegenseitig, stellen uns eine Frage. Ich bin mir sicher, deine ist irgendwie so statsmäßig total fies. Meine, weiß ich nicht, also ich habe, das ist halt ein Thema, was ich mir, also das ist ein Tor, das ich mir vor kurzem angeschaut habe, deswegen wusste ich es halt oder weiß ich es jetzt. Und wir geben auch den Hörern die Chance mitzuraten. Also wir stellen die Frage und warten dann so 10 Sekunden, lassen die Uhr laufen, 10 Sekunden und jeder kann mitraten und dann gibt es die Antwort und vielleicht die Geschichte dazu. Tom, deine Trivia-Frage. Oder willst du anfangen, willst du beantworten?
Ich würde lieber erstmal anfangen mit beantworten. Ich hatte das Fenster gerade dummerweise schon geschlossen.
Ah, okay. Alex Ovechkin hat mittlerweile über 400, über 500 oder über 600 Tore. Nee, Quatsch. Hat über 500 Tore jetzt mittlerweile geschossen. Und das 500. im Januar 2016, also ein gutes Jahr jetzt her. Hast du es im Kopf? Das 500. Tor von Alex Ovechkin, du wirst das Video wahrscheinlich gesehen haben. Es war natürlich aus Ovis Office, ja, also ja. Aus seiner Position halt, da links irgendwo so in der Nähe des Bullikreises und ein One-Timer. 500. Tor, großer Jubel gegen die Ottawa Senators. Mutter Tatjana im Publikum, Vater Tatjana Ovechkina übrigens, nicht Ovechkin, Vater Mikhail im Publikum. Und mich interessiert gar nicht, wo der Puck eingeschlagen hat. Mich interessiert auch nicht, ob es jetzt ein One-Timer war oder ob er ihn kurz angenommen hat. Mich interessiert, wer hat den Pass gespielt?
Nick Becks. Oh. Ich sollte warten, ne?
Ja, genau.
Sorry.
Tick, tack, tick, tack. Also die Frage nochmal. Wer hat den direkten Pass auf Alex Ovechkin gespielt bei dessen 500. NHL-Tor? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Beep. Tom?
Nick Bäckström.
Falsch!
Ach, TJ Oshie.
Falsch!
Nein!
Es war tatsächlich Jason Chimera.
Ah, verdammt!
Schwere Frage natürlich, aber ich fand's witzig oder ich hab's mir gemerkt, weil ja, weil es halt immer so ist, die Torschützen werden groß abgefeiert und der Pass, der Vorlagengeber wird schnell vergessen. Also es wird jetzt irgendwie, es wird selten irgendwie Top 10 Vorlagen Videos geben. Gibt's noch lieber eher Top 10 Hits oder halt Top 10 Goals und das Tor von Ovechkin, das 500. NHL, vorbereitet von Jason Chimera von so, ja, aus von hinter dem Tor, Pass nach vorne und dann der One-Timer von Alex Ovechkin. Okay, deine Frage.
Ich nenne dir drei Namen. Und du sagst mir, was diese drei Spieler gemeinsam haben. Oder die Zuhörer natürlich auch.
Mhm.
Jean Béliveau, Juve Krupp und Scott Stevens. Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Naja, bei Krupp, also es könnte, boah, da muss ich ja mit so ein paar Ecken denken. Also es könnte ein Draft betreffen, wobei ich da bei Bellevue mir nicht ganz sicher bin, ob man die da mit den anderen beiden auf ein Level setzen kann oder irgendwie sagen kann, so ein später Draftpick oder so, weil das ist schon ein bisschen her und es wird ein sehr hoher gewesen sein, denke ich mal. Und bei Krupp bleibt halt dann für mich noch halt das Stanley Cup Winning Goal hängen, damals für die Avalanche. Also würde ich sagen, die haben alle drei, also Stevens hat auch einen Stanley Cup gewonnen, Scott Stevens mit den Devils, nicht nur einen, oder? Alle drei mit einem Stanley Cup Winning Goal, wobei ich bei Stevens da nicht ganz sicher bin.
Nein.
Ja, okay.
Also es kann sein, ich habe das bei Stevens jetzt nicht kontrolliert und bei Bellevue auch nicht. Ja. Also es kann sein, dass es auch sich überschneidet. Auf jeden Fall haben sie, glaube ich, alle drei auch einen Stanley Cup gewonnen, aber das war nicht die gesuchte Antwort.
Dann sag sie uns.
Das ist deine Nemesis vom All-Star-Game und damit schließt sich der
Kreis. Ah, du Sauhund. Das ist ja echt fies. Schön, hast du da einen reingewirkt. Super. Dann weiß ich jetzt, wo das in Zukunft hingehen wird mit diesen Trivias. Ja, aber löse es ruhig auf. Löse es ruhig auf.
Nein.
Doch. Jawohl, doch. Kannst gerne erzählen. Ja.
Ja, Fetzi hat beim All-Star-Game Taylor Hall spielte mit der Rückennummer 9 und das war für euch beide etwas verwunderlich, weil ihr ihn ja noch mit der Nummer 4 auf dem Rücken kanntet. Ich glaube, ihr hättet dann auch gesagt, dass er bei den Devils wohl auch mit der 4 spielt, dann löste sich das auf, dass er dann doch die 9 trägt. Und du sagtest dann, stimmt, Nick Lidström hat ja auch die 4 getragen oder so. Ich habe es leider auch nicht mehr ganz im Kopf.
Ja, also das Ding ist erstens, also es war echt, also erstens ging es darum, klar, Stevens hat die 4 halt bei den Devils gehabt, deswegen ist die gesperrt und Hall hat sich halt jetzt für die 9 entschieden, obwohl er bei den Oilers immer die 4 hatte und dann habe ich die Lidström-Geschichte mit eben auch mit 9 Gordie Howe erzählt und also dass er damals, als er gefragt wurde, als er aus Schweden kam, was er denn für eine Rückennummer haben will, Nick Lidström, hat er gesagt, hat er einfach die genannt, die er in Schweden hatte, nämlich die 9. Das war bei den Red Wings, hat es halt für ein paar Lacher gesorgt, weil 9 halt natürlich Hau hatte und die das Trikot mit dem Namen Hau und der Nummer 9 war halt auch schon lang unter dem Hallendach. Und ja, dann habe ich aber Lidström, um die Geschichte dann komplett zu die ganze Geschichte komplett zu verhunzen, die 4 gegeben. Hab gesagt, er hat ja dann mit der 4 gespielt, was natürlich totaler Quatsch ist und ich auch natürlich weiß, dass Lidström die 5 hatte. Aber ich war dann so auf dem 9-4-Dings, ja, dass es halt dann irgendwie in die Hose gegangen ist. Aber die Lidström-Geschichte bin ich losgeworden. Ah, aber ich hätte nicht gedacht, dass du so eine einfache Frage stellst, wenn es um Zahlen geht. Nur die Rückennummer, das ist halt so. Ja, aber man muss vielleicht einfach dann auch mal sich von diesen ganz komplizierten Überlegungen lösen und tatsächlich den einfachen Weg gehen. Also die Rückennummer 4. Wobei ich da auch hätte drauf kommen können bei ja, eigentlich eine easy Frage. Eigentlich. Mhm. Aber dann wieder, weil ich eben dachte, du nimmst jetzt was extrem kompliziertes. Zum Beispiel, wenn die jetzt spielen würden, hätte das Team für diese Spiele mindestens plus 0,8 Corsi vor, mindestens. Habe ich mir ausgerechnet. Scott Stevens, Nummer 5 Pick 1982 von den Washington Capitals und Uwe Krupp war ja ein sehr später Pick, 214, 83, ein Jahr später bei den Buffalo Sabres.
Und bei Bellevue gab es, glaube ich, noch gar keine Drafts.
Genau, da war es halt irgendwie ein guter zu den Canadiens, ein guter zu den Leafs und dann wieder zwei gute zu den Canadiens. So.
Quasi, ja.
Ich finde aber jetzt auch den gerade nicht bei der Schreibweise nicht ganz sicher bin. Buchstabieren wir schnell.
B-E-L-I-V-E-A.
Genau, ja, okay, ich hatte ihn mit 2 L geschrieben. Jean Beliveau. Ja. Bis 71 hat er gespielt. 61 bis 71 Kapitän der Montreal Canadiens laut Elite Prospects. Und dann ging es nur um die Rückennummer 4. Ich werde wahnsinnig. Vielleicht habt ihr aber gelöst. Liebe Hörer, vielleicht wusstet ihr auch, dass Jim Merrill den Pass auf Ovechkin gespielt hat. Ich würde sagen, Tom, Geschichten von den Hobby-Eisflächen dieser Welt beim nächsten Mal wieder. Oder hast du eine, die du unbedingt loswerden musst?
Ich habe nichts.
Okay.
Ich gehe Sonntag wieder aufs Eis.
Sonntag, ich habe dieses Wochenende nicht. Dann nächsten Freitag hoffentlich wieder. Und die Hockey-Buddies gibt es wieder ungefähr in 2 Wochen. Tom.
Hoffentlich, ich freue mich schon.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben ein bisschen mehr NHL gemacht als beim letzten Mal. Die Trivia werden wir beibehalten, die Stats werden wir beibehalten. Ab und zu werden wir aber auch über die DEL sprechen. Jetzt mit der Schramm-Verpflichtung von Nürnberg werden wir da sicherlich in 2 Wochen haben wir die Hauptrunde dann fast um. Da können wir dann nochmal ein bisschen Blick auch auf die Playoffs vielleicht werfen im Voraus. Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Wo können die Hörer denn was lesen von dir, über dich? Auf Twitter und sonst so in diesem Internet?
Auf Twitter unter @beatbulette mit Doppel-D oder auf schlittschuhtor.de.
Beat englisch geschrieben.
Und Beat englisch geschrieben.
@beatbulette mit Doppel-D. Das ist super.
Ich sag's noch nicht, woher das kommt.
Okay. Und schlittschuhtor.de.
Und schlittschuhtor.de, genau.
Okay.
Und wie ist das bei dir? Wo kann man dich am Wochenende hören? Wo kann man was von dir lesen?
@fetzi6 auf Twitter. Da normalerweise jetzt so ein Internet und soziale Medien, vor allem Twitter aktuell. Vorcheck gibt es natürlich nicht nur Eishockey, sondern auch Fußball. Jeden Montag oder immer Anfang der Woche machen wir über den aktuellen Bundesligaspieltag, also da wirklich dann auch über Spiele und Ergebnisse. Hier wollen wir es ja weiterhin so machen, dass wir es eher so ein bisschen loslösen von dem aktuellen Geschehen, aber vielleicht dann, wenn es halt mal auch eine Möglichkeit gibt, ein bisschen größere Themen mit aktuellen Situationen zu verknüpfen, wie heute mit den Bruins, da machen wir es auch, so wie es uns gerade passt. Und Telekom Eishockey am Wochenende Augsburg gegen Nürnberg am Sonntag, das ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Mit einem der beiden Überraschungsteams, Augsburg, zusammen mit den Fischern Penguins gegen die Thomas Sabo Ice Tigers, die ernst machen in dieser Saison. Also ich glaube, spätestens jetzt weiß es auch der Letzte, dass die das Ding holen wollen. Und es versprechen, sehr interessante Playoffs zu werden. Mal schauen, ob sich eines dieser Überraschungsteams sogar im Viertelfinale positionieren kann oder sogar noch weiterkommen kann. Bei Augsburg schaut es ja momentan sogar aus, als wird es mit der direkten Viertelfinalqualifikation klappen. Bremerhaven, weiß ich auch von einigen Vertretern aus der Liga, will keiner haben in der ersten Playoff-Runde. Mhm. Auswärts, also nach Bremerhaven fahren. Den Eisbären könnte das ja blühen. Ich glaube, da ist der Weg zwar nicht ganz so weit wie zum Beispiel für Straubing, aber ich glaube, gegen Bremerhaven will in dieser ersten Playoff-Runde keiner spielen. Und ja, mal schauen, was dann die Überraschungsteams machen. Und wenn wir ein Halbfinale voraussagen müssten jetzt, glaube ich, würden wir reintippen München, Nürnberg, Köln und Mannheim. Wie vor 3 Wochen, wie vor 3 Monaten wahrscheinlich auch. Aber das Schöne im Eishockey ist ja, dass du, sobald die Playoffs beginnen, so ein bisschen was von dem, was in der Hauptrunde passiert ist, einfach in den Müll schmeißen kannst. Ein bisschen was zumindest. Manchmal ein bisschen mehr. Insofern freue ich mich da schon auf die Playoffs.
Augsburg, Bremerhaven im Finale, ihr habt es hier zuerst gehört.
Das wollte ich damit sagen. Das waren die Hockey Buddies mit Tom Kanzok, der auf Twitter unter @speedbulette unterwegs ist. Und ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke dir, Tom. Hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, Christoph.
Danke euch fürs Zuhören. www.checkpoint.fm, da könnt ihr auch Kommentare schreiben, mitdiskutieren, auch vielleicht mal Erlebnisse aus eurem Eishockey-Leben uns schildern, vielleicht das, was wir besprochen haben, ergänzen durch eigene Beobachtungen, vielleicht auch die Fragen. Und Twitter-Handle des Vorcheck-Podcasts ist @check_pod. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.